Grüße mitgebracht, auch aus der Kreuzkirche in Springe, und würde gerne am Anfang mit uns beten. Ja, Herr, dass du da bist, das schenkt uns Hoffnung und Mut und Kraft. Und darum bitten wir dich, dass du jetzt beides segnest, das Reden und das Hören. Amen. Mit hineingenommen worden sind wir durch das Bild von Franz von Assisi mit dem Aussätzigen in eine Begebenheit, die sich auch im Neuen Testament wiederfindet. Ich lese uns eine Geschichte aus Markus 1, Abvers 40. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm und bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er, und damit ist Jesus gemeint, war innerlich bewegt, streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er war gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihnen: Siehe zu, sage niemanden etwas, sondern gehe hin und zeige dich den Priestern und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Der aber ging weg, fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einem einsamen Ort, und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Es kommt ein Aussätziger, heißt es, zu ihm. So beginnt diese Begegnungsgeschichte zwischen Jesus und diesem Mann. Mag es in unseren Ohren vielleicht so klingen, als sei das das Einfachste der Welt und das Selbstverständlichste. Wir können uns ja jederzeit im Gebet an Jesus wenden. So war das Ereignis damals eine Grenzüberschreitung und überhaupt nicht selbstverständlich. Ein Aussätziger kam. Einer, der aussichtslos vom Tod bedroht war. Ein Aussätziger, ein Schorfiger übersetzt jemand das Wort so. Denn es stand für den damaligen Sprachgebrauch nicht nur für Lepra, sondern für jede ansteckende Hautkrankheit. Und das sind mehr als eine Handvoll. Und er konnte nichts ändern. So einer kommt zu Jesus. Und der Evangelist Markus, der das aufgeschrieben hat, ist der Meinung, mehr brauchen wir gar nicht zu wissen von ihm. Kein Name, keine Angabe über seine Herkunft, über seine Familie, keine Berufsangabe, auch nicht, warum und wie er sich die Krankheit zugezogen hat. Nur als Kranker wird er uns vorgestellt, ein Aussätziger, einer, der wegen seiner Ansteckungsgefahr draußen war, vor der Stadt, draußen leben musste, ausgegrenzt aus der Gesellschaft. So einer kommt zu Jesus. Auch aus der religiösen, aus der frommen Gesellschaft war er ausgegrenzt. Er durfte nicht so wie die anderen Juden in den Tempel gehen. Aussätzige und Sünder, das setzte man damals gleich. Und einer, der weiß, ich gehöre da nicht hin, wo die anderen sind. Ich darf da nicht hin, denn ich gefährde sie. Ich könnte sie mit meiner Krankheit anstecken. Einer, der draußen leben musste, zum Schutz der anderen Menschen. Nicht, weil sie ihn ausgrenzen wollten, sondern weil sie ihn ausgrenzen mussten aufgrund ihres Eigenschutzes. Uns fällt es ja schon wegen Corona schwer, die Regeln, die Aha-Regeln und vieles andere einzuhalten, vielleicht auf manche Reise zu verzichten und unser soziales Leben auf sogenannte notwendige Kontakte, was auch immer das ist, zu beschränken. Und Menschen, die mit Corona infiziert sind, werden auch in unserer Gesellschaft isoliert. Anders als damals. Unsere Medizin ist fortschrittlicher. Es soll ihnen geholfen werden. Aber auch sie sollen nicht andere anstecken. Aussatz gilt im Alten Testament auch als Übertragungsbild. Übertragungsbild für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Für die Beziehungskrise, die wir Christen Sünde nennen. Der Aussatz weist im Jüdischen auf ein jüdisches Denken hin, dass nämlich die Gottesbeziehung gestört ist. Und man unterschied damals zwischen rein und unrein. Und wer rein war, der durfte in den Tempel rein. Und wer unrein war, musste draußen vorbleiben. Der Ausschluss des Aussätzigen oder der vielen Aussätzigen, die es damals wahrscheinlich gab, hängt mit der grundlegenden Bedeutung im Volk Israel von rein und unrein zusammen. Das war das alttestamentliche Verständnis, mit der sie ihre Welt deuten. Es gab eine reine Welt und eine unreine Welt. Und die Menschen wurden eingeteilt. Wir sind in unserer Gesellschaft manchmal auch gar nicht so weit davon entfernt und ziehen Grenzen. So steht dieser Mann, dieser Aussätzige, als Modell für alle die, die isoliert werden, die außerhalb sind. Für Menschen, die sich auch nicht rein fühlen und erleben zur Gottesgemeinschaft, beziehungsweise es erkennen, die sich als Gottes unwürdig, als Gottes unfähig erleben. Adolf Bohl schreibt dazu, es sind Menschen, die zu sich sagen, ich passe nicht dorthin, ich gehöre nicht zu ihnen, ich tauge nicht für ein dauerndes Zusammenleben mit Gott, ich bin damit überfordert, ich komme über mein chronisch schlechtes Gewissen nicht hinaus. Ich bin kein Gottesmensch, kein Heiliger, sondern ein typisches Weltkind. In der andächtigen Gemeinde fühle ich mich unwohl, wie ein Fremdkörper. Und wenn ich mich anders verhalte, bin ich nicht echt. Und Amsel Grün ergänzt diesen Akzent noch, dadurch, dass er schreibt, es gibt auch Menschen, die mit sich selber so umgehen, laufend an sich was auszusetzen haben. Das ist ein Mensch, der sich selbst nicht ausstehen kann. Der sich selbst nicht akzeptiert, nicht annehmen kann und sich daher von allen anderen ausgeschlossen fühlt. Das ist oft wie ein Teufelskreis, aus dem wir schlecht ausbrechen können. Wir können uns selbst nicht annehmen und all die Worte, die man hört, die andere sagen und wir sie nicht genau verstehen, ist es ein Tuscheln über uns. Und wenn einer lacht, dann lacht er über uns. In allem sieht man aber eigentlich immer nur seine eigene Ablehnung. Und darum sondern sich solche Menschen mehr und mehr ab. Der Aussätzige hier überwindet diese Isolation. Er tritt heraus. Er tritt heraus aus der Selbstbeschimpfung, aus der Selbstablehnung. Tritt heraus aus all seinen Unfähigkeiten. Er wagt das Risiko, von den anderen fortgejagt zu werden. Und wenn er das wurde, wusste er warum. Er kommt mit seiner ganzen Ohnmacht, mit seiner ganzen Schwäche zu Jesus. Mit seiner ganzen Unansehnlichkeit, mit all dem, was er auch an sich selbst nicht ausstehen mag. Was er nicht nur ausstehen mag, sondern kann und vielleicht sogar will. Und er wirft sich vor ihm, ein Zeichen der Demut, Eingeständnis seiner Ohnmacht. Dazu kommt auch heute dieses Wissen, es gibt Situationen, da können wir uns nicht selber helfen, mit allem Wollen. Und allen guten Anstrengungen. Je mehr wir versuchen, durch ganz genaue Befolgung der Gebote und der Gesetze Gott wohlgefällig zu werden, umso mehr spüren wir unsere Schwächen und unser Scheitern. Paulus beschreibt das in Römer 7. So einer kommt zu Jesus, damals und heute. Und das ist gut zu wissen, dass man kommen kann. Auch wir können mit dem, was uns bewegt, was wir an uns vielleicht nicht mögen, mit unseren Peinlichkeiten und Nöten, denen wir uns manchmal ohnmächtig gegenüber fühlen, zu Jesus kommen. Ist das immer so selbstverständlich für uns? Oder fällt es uns schwer, uns ehrlich vor Gott zu öffnen? Der Aussätzige bekennt, indem er zu ihm kommt und sagt, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Alles hängt von dir, von deinem Willen ab, dass das geschieht. Spannende Szene. Er liefert sich diesem Jesus ganz aus. Wenn du willst, ich habe kein Anrecht darauf. Es hängt an deinem Wollen. Ich kann dich nicht zwingen. Ich weiß, dass du es kannst. Ich glaube dir, dass du das kannst. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass du es tust. Hat er nach diesem Satz, habe ich mich in der Vorbereitung gefragt, die Luft angehalten? Wie wird Jesus reagieren? Wenn man selber so betet, dann wird man dem vielleicht ein Stückchen nachvollziehen können. Was wird Jesus tun? Erstens, er schickt ihn nicht weg, was normal gewesen wäre. Und das war und das ist bis heute die gute Nachricht, dass Gott nicht die Nase über uns rümpft, wenn wir zu ihm kommen, so wie wir sind. Er, Jesus, isoliert sich nicht von uns, dreht sich nicht um, zeigt uns nicht die kalte Schulter, wie das manch anderer vielleicht tun würde. Denn Jesus kam ja gerade deshalb in diese Welt, um den Menschen zu begegnen, dort, wo sie sind und wie sie sind, um uns Gottes wertvolle Zuwendung zu zeigen. Und darum können wir kommen zu ihm, wie wir sind. Anders gibt es uns ja auch gar nicht. Alles andere wäre nur Maskerade oder fromme Schminke. Dieses zu ihm kommen kann heute so geschehen, dass man sich mal hinsetzt und einfach mal Gott sein Herz ausschüttet. Was mich hemmt, was mich bewegt, was in meiner Seele klemmt, vielleicht auch mal, was mir peinlich ist und Not bereitet. Das andere, Jesus leidet mit diesem Menschen. Er hat Erbarmen mit ihm, heißt es. Wenn man das Wort genau übersetzt, dann heißt es, es drehten sich ihm vor Mitleid die Eingeweide rum. Es schlug ihn auf den Magen. Oder wir sagen, es ging ihm an die Nieren, als er diesen Menschen sah. Es beschreibt das, was im Innersten, in seiner Seele, in seinem Herzen vorging. Dieses Wort wird im griechischen Neuen Testament nur für das Erbarmen Gottes gebraucht. Es geht ihm zu Herzen, berührt ihn, ergreift ihn, lässt ihn nicht kalt. Jesus behandelt den Kranken nicht aus einer professionellen, sachlichen Distanz. Er fühlt mit, und so fühlt er mit dir und mit mir. Und er lässt sich von ihm und von uns betreffen. Nur eins ist unser, dieses Risiko einzugehen, zu kommen, sich zu öffnen, wie dieser Mann, der aus seiner Isolation heraustritt, ehrlich zu sich zu stehen, mit Not und Ohnmacht, aber auch mit dem anderen, was gelingt, und zu zeigen, wie es in einem aussieht. Und Jesus lässt sich tief davon berühren. Er handelt weiter, indem er seine Hand ausstreckt. Nun überwindet Jesus die Restdistanz. Das war in dem Bild schön, ne? Beide zusammen aus einem Holz. Beide zusammen in einer engen Gemeinschaft. Er berührt den vor ihm Knienden. Ein Zeichen seiner Annahme. Ich nehme dich an, signalisiert er ihm damit, mit allem, was dich ausmacht. Und so hebt er die letzte Isolation, die letzten Zentimeter auf und durchbricht die Distanz, überwindet die Distanz. Heute kann man das vielleicht vergleichen mit dem Wort, das uns erreicht und das Herz erwärmt, mit dem Heiligen Geist, der in uns Wohnung und Raum schaffen will. Jesus handelt, indem er berührt, anrührt, aber nicht nur nonverbal. Mit diesem Anrühren macht er aus dem Isolierten und auch aus einem sich selbst Isolierten einen Integrierten Und er darf es spüren. Der Reine berührt den Unreinen, ohne sich zu verunreinigen. Das war das Neue. Das ist das Gute. Das ist Jesus, der dieses System, diese menschlichen Schutzschilder, die wir manchmal auch brauchen, durchbricht. Der das überwindet, die Trennung, die Ausgrenzung, die Absonderung, das Abgesondertwerden, das Einteilen, das Gruppieren. Zumindest in der Beziehung zu Gott überwindet er es und durchbricht Hoffnungslosigkeit dieses Mannes und unsere. Er nimmt an und ermutigt uns, uns selbst so anzunehmen und spricht dann zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Das erlösende Wort, Evangelium aktuell. Das ist die gute Nachricht für dich und für mich und für uns alle. Ich will. Und weil ich will, bedeutet das bei Jesus, es ist wahr, es geschieht, es ist fest, es ist zuverlässig. Jesus sagt damit: Du erhältst den Status als volles Mitglied im Volk Gottes. Du bist gereinigt. Deswegen habe ich vorhin das so ein bisschen erzählt, dass die Juden dieses Weltbild hatten von rein und unrein. Und nun holt Jesus den Unreinen, den die anderen als unrein ansahen, auf die Seite der Reinheit. Zu denen er gehört. Der Reine macht den Unreinen rein, ohne sich zu verunreinen. Unreinigen. Das ist Gottes Kraft. Er umhüllt ihn sozusagen mit dem Mantel seiner Heiligkeit, mit dem Mantel seiner Barmherzigkeit, mit dem Mantel seiner Gnade und seiner Liebe. Und so reinigt er ihn. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich in den Himmel einziehen und vor ihm stehen. So ungefähr hat es Herr Zinzendorf, Bruder Zinzendorf, gedichtet. Und Paulus sagt nun: Nun gibt es kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Jesus Christus sind. Nun ist er wiederhergestellt, rundum. Das Ziel, dieser Wille Jesu, die Heilung, die Wiederherstellung des Menschen als Mitglied des Volkes Gottes, ist erreicht. Und sein Ziel ist auch, dass wir uns dem aussetzen, immer wieder neu. Das Hinderliche, das Trennende benennen, anschauen, überwinden, soweit wir es gemeinsam können und es Gott vor allen Dingen überlassen. Und dabei lässt Gott sich von unserer Ohnmacht bewegen. Unsere Ohnmacht ist nicht die Grenze seiner Macht. Es ist ein Wunder, was hier passiert, auf verschiedenen Ebenen. Medizinisch, es wird einer gesund. Sozial, bestehende Isolationen werden durchbrochen. Und theologisch, da ist ein Gott, der sichtbar wird, indem er mit uns mitleidet, sich nicht zu schade ist, den Menschen in ihrem Leid zu begegnen und aufzufangen und zu helfen. Ein Gott, der uns nahe ist und keine Angst davor hat, wenn wir ganz unten sind und sich zu uns stellt und sich nicht deswegen schämt. Rein meint eben nicht nur die äußere Reinheit, sondern des Ganzen, des inneren Menschen. Und wenn ich an mein Leben gucke, dann denke ich, das ist ein lebenslanger Prozess. Aber weil Jesus so mit diesem Mann umgeht, kann ich immer wieder Hoffnung tanken und durchatmen, mir die Geschichte angucken und viele andere Geschichten, in denen das ähnlich ist. Nun ist aber unsere Geschichte noch gar nicht zu Ende. Es geht ja weiter. Dann sagt Jesus zu ihm: Sieh zu, sage niemandem etwas, sondern geh hin und zeige dich den Priestern, opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Wenn er arm war, reichten zwei Turteltauben zum Opfer. Ansonsten ein Lämmchen oder so in diese Richtung. Also er soll jetzt nicht nur das für sich annehmen und privat glücklich damit sein, sondern er soll den offiziellen damaligen Weg der Integration in die Gemeinschaft gehen. Die Priester haben damals entschieden, ob jemand ausgeschlossen werden muss wegen seines Hautausschlages oder nicht. Das war also die Gesundheitsbehörde heute, ne? So. Und wenn die jemanden für rein erklärten, dann war er eben offiziell rein. Und wenn Jesus rein erklärt, den kann keiner offiziell für unrein erklären. Es sei denn, er ist anmaßend. Und dort muss er von seiner Heilung berichten, ihnen zum Zeugnis. Und das Opfern bedeutet, hier hat Gott gehandelt. Und dann ist er offiziell rein. Und er tut es nicht so. Jedenfalls wird es nicht berichtet, sondern wahrscheinlich ist er auf dem Weg zum Tempel dorthin, aber er erzählt erstmal überall, was er erlebt hat. Ich kann das ja so nachvollziehen. Aber das soll er nicht. Warum nicht? Es gibt ein paar Gefahren an der Stelle. Manchmal stellen sich Leute mit ihren Heilungserfahrungen, mit ihren Erfahrungen, die sie mit Christus gemacht haben, so sehr in den Mittelpunkt, dass alles andere verdeckt wird. Es ist immer wichtig, was sie gemacht haben und nicht, was Gott gemacht hat. Sein Mut, zu Jesus zu kommen, in den Mittelpunkt zu stellen. Sein Erleben und das andere verblasst. Vielleicht ist das gemeint. Ich kann es mir vorstellen. Denn das Wirken Jesu soll zum Zuge kommen. Und das andere, manches im Leben muss erst einmal ausreifen. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Evangelisten, von einem Pastor, der eine Frau besuchte, die viel mit Jesus erlebt hatte und jetzt auf einmal ganz müde geworden war und leer. Und er hörte sich das an. Und er sagt, ja, du hast viel erzählt von dem, was du erfahren hast, was du erlebt hast, aber es hat bei dir keine Wurzel geschlagen. Weißt du, das ist so wie bei einem Kirschbaum, der voll aufblüht. Im halben Jahr ist es wieder soweit. Und alle Leute sind gekommen und haben das angehört und du hast die Kirschblüten verteilt. Aber es ist keine Frucht geworden. Es hat nicht die Tiefe erreicht. Und ein drittes, und ich denke, dass das der Schwerpunkt ist. Wer Jesus nur als reinen Heiler haben will, der denkt zu kurz. Erst am Kreuz, in der Auferstehung, in der Versöhnung mit Gott, die deutlich wird, den Sieg Gottes in Jesus über den Tod, ist seine Mission in dieser Welt erfüllt. Dem Aussätzigen steht das alles noch bevor. Deswegen soll er ruhig sein. Er bedarf der Weiterführung. Es geht Jesus nicht um ein einmaliges Erlebnis, um eine einmalige Erfahrung, sondern um eine ständige, kontinuierliche Beziehung, das immer wieder Störende zu überwinden. Wer ihn nur als Helfer haben will, als Notwender, als Heiler, als Wundertäter, hat wirklich zu kurz gedacht, betrügt sich selbst. Der mit Gott Versöhnende, dessen Versöhnung über den Tod hinaus gilt, in dieses Geschehen muss dieser Mann hineinwachsen und wie auch immer wieder neu. Gottes Zuwendung ist eben mehr als nur das Äußere, Sichtbare. Er ist mit seinem Leiden und Sterben zum Ziel gekommen. Klar, das konnte der Geheilte damals noch nicht wissen. Vielleicht auch deswegen, es nicht allzu laut zu verkündigen, dass die Leute in Jesus eben nicht nur den sehen, der heilt, sondern merken, er ist mehr. Ich möchte uns einladen, gleich miteinander einen Moment der Stille zu haben, des Gebetes, ein persönliches Gebet, das Gott hinzuhalten, was vielleicht Gottes Geist in uns, in euch angeregt hat. Und dazu möchte ich einladen, indem ich ein Gebet vorlese von Anselm Grün, dass er anlässlich einer Einkehrzeit zu dieser Geschichte einmal formuliert hat. Herr, ich komme zu dir mit allem, was ich mir bei mir nicht anschauen mag, mit all dem Unansehnlichen, Unausstehlichen, das, was ich vor den anderen verbergen möchte, mit dem Aussatz, der mich ausschließt aus der menschlichen Gemeinschaft. Ich halte dir meine Wahrheit hin und bitte dich, berühre mich mit deinen liebenden Händen, damit ich es auch wage, in mir selbst, mit mir selbst in Berührung zu kommen, mit dem Dunkeln und Unangenehmen, dem Verdrängten von Leben. Sag du ein Wort der Liebe, der Bejahung, das hilft mir, mich selbst zu bejahen mit allem, was in mir ist. Denn alles, Herr, machst du gut. Lasst uns miteinander eine Zeit des Gebetes haben, so wie es jeder kann, und Fortsetzung machen. Und wir schließen diese Zeit dann mit dem Vater unser ab.